Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt und ich spreche mit Expertinnen über die Welt des automatisierten Marketings, Customer Experience und Analytics, um folgende Leitfragen zu beantworten. Wie kannst du deine Marketingprozesse effizient automatisieren, um sowohl deine Ziele zu erreichen, als auch deine Kunden noch besser zu betreuen? Welche Trends gibt es im Bereich CRM oder Customer Experience? Gemeinsam mit unseren Gästen beleuchten wir erfolgreiche Projekte, die besten Tools und die wichtigsten Learnings, die du für deinen Erfolg nutzen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Philipp Baron Freitag von Loringhofen, Spezialist für Marketingdaten und Marketingstrategien. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Jörg.
Ich freue mich so, dass du da bist, weil du einfach ein alter Hase im Geschäft bist und ganz tief in den Themen drin bist. Magst du dich erstmal ganz kurz den Zuhörerinnen vorstellen, was du bisher so gemacht hast und was für dein Lieblingssteckenpferd rund um das Thema Marketing und Marketing Automation ist?
Sehr gern. Alter Hase hat mich ehrlich gesagt noch niemand genannt. Also nicht wegen des Alters, sondern sozusagen sagen, als Status. Vielen Dank. Eigentlich komme ich hardcore aus dem Performance-Marketing. Also wirklich data-driven. Rocket-Internet-Schule, damals Vimdo, also Airbnb-Klon, muss man jemand dazu sagen, Lamudi und solche Sachen. Ich durfte auch mir dann bei Project A die Hände schmutzig machen. Auch dort witzigerweise im Bereich CRM, E-Mail, Direktkommunikation und dann nach und nach auch im ganzen Sektor A/B-Testing. Aber was sich eigentlich durchzieht, ist, warum funktioniert Werbung? Weil wir haben ja sowas Schönes, wie manche Menschen kaufen und andere kaufen nicht. Warum kaufen die nicht? Was sind die Argumente, die sie sagen, nö, will ich nicht, brauche ich nicht. Das ist das, was sich mehr oder minder durchzieht. Zu verstehen, wie können wir Daten einsetzen, um bessere Werbung, aber auch besseres Marketing im Sinne aller 4 Ps, also wirklich Produkt, Preis, Promotion und Placement machen und stellen und nicht halt nur bunte Bildchen und Werbung, obwohl das natürlich das Wichtigste ist, damit wir irgendwie wachsen können.
Jetzt hast du Performance-Marketing gesagt, da hast du sehr viel Erfahrung drin. Du hast gesagt E-Mail mit AB-Testing und dann bist du bei den 4 Ps stehen geblieben. Wie siehst du Marketing? Ist das so ganzheitlich für dich? Also bist du in allen Bereichen unterwegs, auch mit Above-the-Line-Werbung hinten dran oder bist du sozusagen nur im Underground unterwegs oder direkt an der Front quasi, wenn es um Performance-Marketing geht?
Mach mir schon lange nicht mehr, es hört sich jetzt sehr respektlos an, aber die Hände schmutzig. Sondern ich bin eigentlich nur noch jemand, der für Marketing-Analytics, Werbewirkung und Ähnliches dann reingeholt wird und aus meiner Erfahrung und der Diskussion und dem Wissensaustausch mit anderen, ja auch mit dir, wir haben ja auch schon intensive Gespräche geführt, dann daraus wieder ableitet, hey, wenn wir das und das gerade tun und die Werbewirkung sehen oder die und die Effekte messen, sollten wir doch vielleicht das und das dann tun. Kannst mich also als Stratege, teilweise aber auch Werbewirkungs-Data Scientist benennen, um es ganz einfach zu machen. Ich mache mir die Hände mit Daten schmutzig, aber nicht mehr mit dem, was ich mal angefangen habe mit Werbebotschaften.
Wenn du sagst, du bist der Stratege für Daten und Werbewirkung hinten dran, wie siehst du so generell erstmal die Landschaft in Deutschland? Wie gut sind wir denn aufgestellt, was unsere Werbung angeht und vor allem, wie sind Unternehmen aus deiner Sicht aufgestellt, wenn es darum geht, Daten wirklich in allen Bereichen des Marketings und der Werbung zu nutzen?
Es hängt wirklich, und wir sprechen da ja immer von einer gewissen Data Maturity in Organisationen, weil, wie gesagt, ich ja Daten im Marketing nicht nur ansehe für kommunikative Maßnahmen, sondern eben, und das hat hier natürlich eine Relevanz, auch Stichwort Marketing Automation, im Bereich Retention, das heißt auch Profilanreicherungen. Und dort hast du alles, wirklich alles, von, den größten Anfängern, was vollkommen okay ist, bis hin zu Profis, die aber theoretisch erst ein Jahr oder anderthalb Jahre alt sind. Da hängt noch nicht mal irgendwie das Organisationsalter in irgendeinem Grad von Reifegrad. Das mal so zu Deutschland. Absolut gesehen hängen wir aber als Industrie, davon nenne ich uns jetzt mal Werbefachleute, ja, komplett durch, egal ob digital, analog, Print oder sonst was, haben wir uns sehr abhängig gemacht von mehr oder minder den großen Digital-Werbeplattformen, aka Google, Amazon, Meta und ja auch Microsoft, weil LinkedIn und ähnliche Sachen, Bing. Ja? Das heißt, das sind einfach die 4 großen Töpfe, wo es abfließt und wo es reinfließt. Und das ist halt das geilste Lobbyergebnis, was ich bis heutzutage in fast 100 Jahren Menschheitsgeschichte gesehen habe in unserer Industrie. Weil das ist halt alles mehr oder minder Direct Response. Ja, könntest jetzt sagen, okay, Meta sind wir ja ein bisschen im Bereich Visual, das heißt, wir sind eher im Bereich Push. Aber am Ende des Tages ist das, was sie verkauft haben, ja, wir können durch unsere megamäßige Targetierung hier richtig gute Performance reinknallen. Ja, aber dann würden wir uns ja nicht alle rumkraxeln bei 2, 3 oder vielleicht 7% Conversion-Rate, sondern die würden uns ja den reifsten Traffic sonst wie rüberschmeißen und dann landen wir bei 50%. Aber das sind wir nicht. Und wir haben uns halt echt geil teilweise selbst verarscht.
Ich mag sehr, was du sagst und schätze dich dafür. Und das ist natürlich drei ganz spannende Themen aufgemacht. Du hast erst das Thema aufgemacht, wo Unternehmen in Deutschland quasi stehen. Dann das Thema Politik und Lobbyarbeit hinten dran. Und dann natürlich verarschen wir uns nicht eigentlich sozusagen, weil die Conversion Rates deutlich kleiner sind, als man es eigentlich erwarten würde, wenn man doch wirklich so wundervolle 1-zu-1-Kommunikation hat. Ich würde gerne nochmal bei dem ersten Punkt bleiben, weil du ja auch Marketingstratege bist. Das heißt, du hilfst ja auch Unternehmen letztendlich mehr Daten zu nutzen und im Marketing deutlich besser zu werden damit. Wie schätzt du es ein? Warum haben wir in Unternehmen eigentlich teilweise noch überhaupt gar keine Daten im Einsatz und optimieren ihr Marketing noch nicht so richtig? Brauche ich immer zwingend Daten, um mein Marketing zu optimieren, weil es im einfachen Grunde, viele Unternehmen befinden sich ja gerade so ein bisschen in der wirtschaftlichen Schieflage oder etwas schwieriger hinten dran. Marketingbudgets sind sehr teuer. Würde es ja eigentlich total Sinn machen, sozusagen die Marketingbudgets zu optimieren, indem ich halt Daten nutze, um genau zu wissen, wo meine Euros denn eigentlich hinfließen. Also kurz gefragt, können sich Unternehmen heutzutage noch leisten, auf Daten zu verzichten und warum passiert das eigentlich noch?
Also ich muss natürlich aus meinem Job heraus sagen, nein, können sie sich nicht leisten. Können sie sich aber auch wirklich nicht leisten. Scherz ist, aber es gibt kein Unternehmen, das keine Daten hat, weil, jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen überlegen, von welchen Daten sprechen wir. Wenn wir von allen Daten im Performance-Marketing sprechen, dann sprechen wir größtenteils von Sachen, die innerhalb unserer Ökosysteme, also die wir als Unternehmen bedienen, ja, und die wirklich uns gehören. Das ist also unsere Website, das kann unsere App sein, das können natürlich auch Interaktionen in unseren Newslettern oder ähnlich sein. Also alles Dinge, die wir als Datensignale zurück an digitale Werbekanäle und ähnliches schicken, das ist das dann, wo wir von Tracking sprechen. Ja. Das ist dieses nette Fenster, wo wir dann auch draufklicken und sagen, hey, Consent geben und ähnliches. Und dann haben wir aber eine 100%ige wertvolle Datenquelle in allen Unternehmen, nämlich sobald ich Transaktionen durchführe und in damit eine Kommunikation mit dem Kunden komme, kriege ich ja Kommunikation zurück. Das können Kundenanfragen sein, das können Customer Service Anfragen sein, das können Gespräche meiner Sales mit den Leuten sein, das können meine Gespräche als Geschäftsführer mit möglichen Kundensegmenten und ähnlichem sein. All das sind qualitative Datenpunkte, die mir helfen, besser zu verstehen, mit wem habe ich es zu tun und damit auch besser zu verstehen, was ist eigentlich der Job, den ich für diese Person, mit der ich interagieren will, eigentlich lösen möchte. Da sprechen wir dann vom klassischen Clayton Christensen Jobs to be done. Klassisches Beispiel ist immer Bohrmaschine. Keiner von uns kauft eine Bohrmaschine, weil er eine Bohrmaschine haben will, sondern eigentlich, weil er Löcher in der Wand haben will. Warum will er Löcher in der Wand haben? Weil ich meine Wohnung verschönern will. Dann denke ich ja ganz anders über diesen Job, den ich lösen will. Also deswegen, es gibt kein Unternehmen, das keine Daten hat.
Ja, Sie haben die Daten. Da war es bei der richtige Frage, brauchen Sie die Daten sozusagen hinten dran? Also ist es zwingend notwendig, dass ich mein Marketing verbessere und kann jedes Unternehmen auch mit den Daten, die es hat, eigentlich im Marketing besser werden?
Wir haben Excel. Deutet schon allein, dass ich darüber auch Verhältnisse auswerten kann. Ich kann Häufigkeiten auswerten. Zweiter Punkt, damit kann ich natürlich auch ansetzen, wo sollte ich welches Werbebudget einpassen, besonders wenn es limitiert ist. Das heißt, ich kann budgetieren und ich kann mir überlegen, ist zum Beispiel mein Markt, den ich bedienen will, aktuell so reif, dass ich gar nichts in Top-of-the-Funnel-Aktivitäten, also klassischerweise wären das, immer mal kleine Sachen, Radiowerbung oder wir nehmen YouTube oder ähnliches, also wo ich nicht in eine direkte Resonanz reingehe mit der Zielgruppe, sondern Direct Response eben, ich klicke, weil ich will das jetzt von dir haben. Bestes Beispiel ist Google Search Werbung. Alles, was Pay-per-Click ist. Auf der anderen Seite, wenn ich merke, okay, nee, da ist der Konkurrenzdruck schon ziemlich hoch. Das heißt, ich muss Marke etablieren. Das merke ich ja auch. Zum einen aus den Gesprächen, klassisch Post-Purchase-Umfrage. Woher kennst du mich? Und daraus kommt, ja, eigentlich kannte ich dich gar nicht, aber deine Werbung war so überzeugt. Okay, das zeigt mir, müsste vielleicht, wenn der Markt relativ saturiert ist, eher in höhere Ebenen investieren, der Wahrnehmung meiner Marke, der Wahrnehmung meines Produktes. Und das kann ich erstmal mit qualitativen Daten und damit mit Excel, ja, wir alle haben vielleicht mal ein bisschen damit uns auseinandergesetzt, wie setze ich Umfragen oder Fragebögen auf, kriege damit dann die Datenpunkte.
Wenn man ja ganz verschiedene Themen zusammenbringst. Auf der anderen Seite sagst du, jedes Unternehmen hat Daten, die muss ich in irgendeiner Form erstmal irgendwie zusammenbringen und ich freue mich so sehr, dass du Excel sagst, weil ich auch ein großer Freund von Excel bin. Egal, wo ich irgendwo anfange, nehme ich immer Excel als sozusagen als Grunddatenbank, es wird immer schon rumgescherzt. Aber ich finde es einfach so wunderschön, man kriegt die Daten schnell zusammen, man kann damit gut arbeiten, kriegt dann erstmal einen Blick, weil ich finde aber der wichtigste Punkt ist ja nicht, welche Daten habe ich und wie komme ich sie zusammen, sondern sind die Daten überhaupt irgendwie in der Lage, mir nachher zu helfen, weil sonst mache ich ganz viel Arbeitsaufwand am Anfang, um überhaupt eine Datenbasis zu erstellen, um dann festzustellen, dass mir vielleicht sogar die relevanten Daten, die ich eigentlich bräuchte, fehlen. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen, und das machst du ja auch, schnell in die Wirkung zu kommen, um zu gucken, ist das, was da ist und das, was es mir nachher zeigt, überhaupt in der Lage, mir zu helfen, letztendlich bessere Entscheidungen zu treffen. Du hast jetzt nicht nur gesagt, es ist wichtig, welche Daten da sind, sondern du hast auch gesagt, es ist auch ein bisschen wichtig, wie meine Gesamtstrategie ausschaut. Weil wenn ich merke eben, ich möchte schnell einen Umsatz haben, dann sind vielleicht die Direktkanäle irgendwie in irgendeiner Form besser. Wenn ich feststelle, der Kunde kennt mich eigentlich gar nicht, dann muss ich Richtung Brand gehen, wenn es stärkere Wettbewerber geht. Das heißt, Daten müssen auch immer zur Strategie passen, oder?
Der Kontext, in dem ich die Daten nutze. Weil Daten über unsere Klickpreise hängen ja erstmal nicht an unserer Strategie. Aber dass wir klickbasierte Kanäle nutzen, hängt an unserer Strategie. Wo ich dann den Klick sozusagen herhole, ist eher visuell basiert, Stichwort Social Media, Stichwort Meta. oder ist der eher push-mäßig basiert oder pull-mäßig basiert? Stichwort Suche. Und damit merke ich ja dann, wie groß ist eigentlich der Schmerz, den ich bediene. Und dann landen wir genau bei deinem Punkt. Ja? Manchmal brauche ich einfach nur mal Kennzahlen, was kostet mich ein Kunde. Und manchmal brauche ich Kennzahlen aller, wie groß ist eigentlich unser Markt und darin dann ein gewisses Marktsegment. Oder wir können auch dann typischerweise sprechen von der ganzen TAM-SAM-SOM-Betrachtung, ja, Total Addressable Market, und dann runterdekliniert zu, wie viel Marktvolumen trauen wir uns eigentlich zu? Und die Frage dahinter, wie reif ist meine Strategie und wie viel weiß ich eigentlich über, mit wem interagiere ich da auf Kundenseite? Da habe ich ja unterschiedlichste Reifegrade auch wiederum in meiner Strategie. Das heißt, ich habe einen Reifegrad über Datennutzung, aber auch einen Reifegrad, einen Erfahrungsgrad. Wie gut kenne ich die Leute, dieses Unternehmen, aber dann auch die einzelnen Stakeholder innerhalb des Unternehmens, wenn wir jetzt mal von B2B reden, mit denen ich dort interagiere?
Jetzt, wenn wir vom Mittelstand ausgehen, gab es ja jetzt vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren ist ja schon mindestens her, das ganze Thema Daten sind das neue Gold quasi. Genau, Öl war es ja richtig. Das Motto war so ein bisschen, wenn ich hier Daten zusammenbringe, kann ich die schon irgendwie nutzen und kommt was bei rum. So, wenn du jetzt mit TAM-SAM-SOM anfängst, also wirklich zu überlegen, was ist eigentlich der Markt, in dem wir uns bewegen wollen und was ist der Markt, den wir auch uns irgendwie zutrauen, dann muss ich ja vorher letztendlich große strategische Fragen geklärt haben, was ich eigentlich wirklich erreichen möchte. Und das ist ja so ein bisschen ein anderer Ansatz. Das heißt, ich habe nicht mehr dieses, ich schmeiße hier Daten zusammen und dann kommt schon irgendwie bei rum und dann wird mir irgendwie erklärt, was ich machen muss, sondern eigentlich muss ich ja sozusagen in deiner Perspektive, so verstehe ich sie wenigstens, erstmal überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen, wo soll die Reise hingehen, und dann kann ich mir mit den richtigen Fragen sozusagen die richtigen Daten suchen, um diese zu beantworten, oder?
Auch, aber der Grundansatz von mir ist erstmal zu schauen, wie reif ist deine Werbe- oder deine Marketingorganisation überhaupt. Und das ist halt die Frage, gut, wissen wir, was uns ein Kunde kostet? Wissen wir, welche Botschaft dafür gesorgt hat, dass jemand mit uns in Kontakt tritt? Wissen wir, welches unserer Produkte für welche Kundengruppe aus welchem Grund eine Relevanz hat? Wissen wir, welches Werbemittel auf welchem Kanal mit welcher Botschaft, jetzt kommt es ganz blöd, zu welchem Zeitpunkt eigentlich die Relevanz erzeugt, dass jemand sagt, ich will von dir kaufen. Wenn ich das habe, ja, und da hängen ja ganz viele Sachen dran, zitiere da immer, ja, Rumsfeld, auch wenn der Mann ziemlich Mist gebaut hat, aber wir haben 4 Ebenen von sozusagen Wissen. Wir haben Known Knowns, wir wissen, was wir wissen. Wir haben Known Unknowns, wir wissen, was wir noch nicht wissen. Wir haben Unknown Knowns, wir wissen nicht, was wir vielleicht in irgendeiner Schatztruhe innerhalb unseres Unternehmens an Öl liegen haben. Und wir haben Unknown Unknowns. Und das, was wir mit Daten bearbeiten, sind eben die Known Unknowns. Was sind Fragestellungen, die uns als Organisation innerhalb unseres Vertriebs, innerhalb unserer Kommunikation, uns als Gesamtorganisation kundenzentrierter ausrichten, damit mehr Leute sich dazu entscheiden, das ist der passende Partner, um den Job, den ich gerade habe, zu bedienen. Und das kannst du halt über alle Level dann spielen. Von ganz oben strategisch, Kopf in den Wolken und da wollen wir hin, bis hin zu nitty-gritty down unten im Boden. Wir machen uns die Hände schmutzig und überlegen, was sind wir bereit für einen gewissen Klick überhaupt zu bezahlen, wenn wir wissen, dass der eigentlich nur eher in einer Consideration-Kampagne ist, als unten raus wirklich Buying und Buying-Decision.
Was würdest du Unternehmen dann empfehlen, die sozusagen mehr Daten einbeziehen wollen und besser werden wollen in ihren Werbespendings? Du hast schon gesagt, dich so Fragen zu stellen wie, was kostet der Kunde oder welches Produkt läuft über welchen Kanal hinten dran? Also was sind aus deiner Sicht so die wesentlichen Fragen, die sich Unternehmen mit einem geringen Reifegrad, aber natürlich auch mit einem höheren Reifegrad unbedingt stellen sollten?
Erste ist ganz klassisch. Was kostet uns sowohl ein Abschluss, als auch was kostet uns ein Kunde? Warum rede ich nochmal davon getrennt? Weil ich natürlich, wenn ich ein gutes Produktportfolio habe, dann ja auch Upsells oder Cross-Sells mit aktivieren kann. Aber auch die sind ja nicht umsonst. Auch dort habe ich ja Vertriebsaktivitäten. Das heißt, sowohl die einzelne Order muss ich mir anschauen, was die kostet, als auch dann subsumiert alle Orders, die da angefallen sind, auf einen Kunden und was es mich gekostet hat, diese auszulösen, dann auf diesen Kunden. Weil daraus erkenne ich hinten raus wieder, das Kundensegment lohnt sich für mich, sagen wir mal Maurermeister, aber das Kundensegment Elektriker lohnt sich für uns aktuell überhaupt nicht, weil die nutzen unsere Produkte so selten, dass die Wiederkaufsrate so gering ist. Was ist dafür aber die aller wichtigste Grundlage? Gepflegtes CRM. Wir könnten jetzt sagen, gut, unsere Bestelldaten liegen im ERP oder sonst wo, ist mir ziemlich egal wo. Wir brauchen nur irgendwo etwas, wo wir so gut wie möglich nachhalten. Wer ist der Kunde? Was hat der gekauft? Über was war der mit uns in Kontakt? Was für Rückfragen hat die Person gestellt? Was für Beschwerden hatte die Person und ähnliches? Weil darauf kann ich ja wieder kommunikativ eingehen, sowohl wenn ich sage, ich will mehr von dieser Art von Kunde, cool, ich mache dazu weitere neue Werbung, je nachdem, wo die in ihrer Entscheidungsphase sind, oder ich will dich davon überzeugen, dass du bitte noch was von mir kaufst. Dann weiß ich auch, was waren die Antriebe, die gesagt haben, ja, davon will ich bitte noch mehr.
Jetzt hast du ja schon drei verschiedene Systeme angesprochen. Das ist das ERP-System, wo ganz häufig eben die Produktkäufe letztendlich sozusagen drin liegen. Idealerweise noch mit Kundennummer logischerweise. Dann habe ich das CRM-System, wo dann irgendwie meine Kundenstammdaten verwaltet werden. Und ich habe dann noch irgendwie so ein Marketing-Automation-System, wo alle Kampagnen, die an den Kunden rausgehen, drin sind. Das heißt, in der idealen Welt kann ich mir das, was du beschrieben hast, auch immer wieder zusammenbauen, oder? Das liegt vielleicht nicht immer direkt in der Kombi vor, aber im schlimmsten Fall in Excel, im besten Fall ein eigenes Data Warehouse, wo ich die Daten dann drin habe, oder? Das ist die Kernaufgabe, die ich eigentlich habe.
Genau. Die einzelnen Daten, wir sprechen da von Datensilos, wiederum über eine eindeutige Kennung. Das kann manchmal auch die E-Mail-Adresse sein. Also wirklich nur die Domain zum Beispiel. Weil manchmal melden sich ja drei Leute für mein Newsletter an. Okay, wenn ich Glück habe, liegen die auch in meinem CRM. Ich kenne aber Szenarien, da liegen die in meinem E-Mail-Automation-Tool, aber nicht in meinem CRM. Und in meinem ERP ist aber ja nichts hinterlegt. Was ich dann mache, ist, ich schmuggle mich zum Beispiel auf die Website dieses Kunden dank der Domain, schnapp mir eine Steuernummer und kann auf einmal die Daten aus meinem ERP, weil ich stelle da ja Rechnungen und da muss ja eine Steuernummer im B2B-Kontext drauf liegen, verbinden mit meinen Daten aus meinem CRM. Und weil ich die Domain habe, ist das auf einmal der Verbindungsschlüssel. Das heißt, ja, da müssen wir ein bisschen technisch denken. Aber grundlegende Frage dahinter ist eigentlich immer, was kann ein Datensignal sein, dass ich diese Punkte verbinde? Weil was könnten wir da noch reinnehmen? Wir können natürlich auch Briefwurfsendungen machen, ja, und kriegen dann eine Rückmeldung zu irgendwas. Ich mache einen personalisierten QR-Code oder eine personalisierte Landingpage dann für den Kunden mit einer typischerweise Kennung. Wir wollen ja einfach nur es nutzen können, dass ich Dinge, die ich zielgerichtet mit deinem Unternehmen mache. Und da könnte man dann auch sprechen von Account-Based Marketing. Nämlich zu überlegen, was brauchst du für weitere Vertrauenssignale von mir, damit du erkennst, ich bin der richtige Partner. Ihr merkt, ich spreche immer wieder das Gleiche an. Aber wir wollen besser verstehen, welche kommunikativen Maßnahmen hebeln und erzeugen mehr Vertrauen, weil wenn wir mehr Vertrauen haben, muss ich auch hinten raus weniger Geld ausgeben, um nicht weitergehend zu überzeugen. Das ist nämlich dann Marke. Und markenbasierte Werbung, besonders in Performance-Kanälen, ist günstiger, weil ich darauf weniger Konkurrenz habe, weil ich schon bekannter bin.
Du bist ja ein Freund davon, letztendlich alle Kanäle logischerweise zu betrachten, was ja totalen Sinn macht, wenn es um Werbebudgets geht. Gleichzeitig bist du auch ein großer Freund davon, letztendlich auch alle Kanäle in dem Marketing-Mix zu nutzen, um wirklich effektiv im Marketing zu sein. Und gleichzeitig hast du auch die These, dass Kanäle eigentlich irrelevant sind, sozusagen. Wie passt das zusammen? Was kannst du da unseren Zuhörerinnen mitgeben?
Ich lache, weil natürlich die, die nur hören, sehen nicht, wie heftig ich gerade nicke. Ich habe da eine sehr steile These. Kanäle sind Schall und Rauch. Waren es schon immer und werden es immer sein. Warum? Weil niemand kauft, weil du auf Facebook etwas gesehen hast, sondern du kaufst, weil das Etwas dich dazu animiert zu kaufen. Kanäle bestimmen den Preis, um an meine Zielgruppe ranzukommen. Sie bestimmen, in welchem mentalen Zustand meine Zielgruppe zu dem Zeitpunkt. Auf LinkedIn bin ich je nach Tageszeit eher in einem Business-Kontext unterwegs und will vielleicht eher Informationen zu Business. Auf Instagram, je nach Tagesform, je nach Personen, die ich anspreche, geht es aber vielleicht eher um Ernährung. Ich will bunte, coole Bildchen von coolen Essensplätzen, weil ich plane gerade meine Reise. Oder bin auf Facebook unterwegs und entertain me. Das bestimmt also den Preis und wie meine Botschaft aussehen soll. Das, was aber 49% der Werbeleistung erzeugt, ist Creative und Botschaft. Und 21% der Werbeleistung erzeugen dann Marke und 30% teilt sich dann auf Kanal, Zielgruppe und Relevanz. Das heißt, 60% dessen, was dafür sorgt, dass wir kaufen, ist kanalagnostisch. 40% ist halt auf den Kanal, wobei auch dort dann zum Beispiel Relevanz des Themas, kann der Kanal ja nicht bestimmen, so komme ich halt auf diese wunderbare Aussage.
Du hast gesagt, Wichtigste ist immer Creative und Botschaft. Finde ich total schön. Das sage ich nämlich auch immer lustigerweise, weil kennst du ja selber, viele reden ja immer davon, dass du eigentlich hyperpersonalisieren musst. Das heißt, du musst wissen, was braucht der Kunde zu welchem Zeitpunkt, welchen Kanal. Das heißt, da wird sozusagen über Timing und Kanal gesprochen und dann wird sich dann teilweise nur noch wenig auf Creative und Botschaft konzentriert. Das heißt, da geht so ein bisschen die Relevanz für den Kunden quasi runter. Ich sag mal, wenn das Werbemittel scheiße ausschaut, kann ich noch zum besten Zeitpunkt über den richtigen Kanal gehen. Wenn der Kunde nicht davon angesprochen wird, dann kauft er es logischerweise nicht. Das heißt, es gibt natürlich immer einen Mix auf der einen Seite aus dem, was ich dem Kunden gebe. Das muss, wie du schon sagtest, zum Kanal passen. Also von daher spielt der Kanal ja doch in gewisser Weise eine Rolle, weil ich brauche ja das passende Creative in den passenden Kanal quasi rein. Als aber auch dann die passende Botschaft. Das heißt, ich brauche eine Relevanz, damit der Kunde das entsprechend sieht. Und ich muss ihn logischerweise treffen. Das heißt, ich muss ja eigentlich sozusagen das Creative strategisch verknüpfen mit genau diesen Gedanken, die du angesprochen hast. Die Botschaft und den Kanal kann ich mir so ein bisschen aus meinen Daten herausziehen, oder? Oder wie siehst du das?
Und auch da landen wir in einem ganz wunderbaren Feld. Und das wird dann, ich schwöre es, die letzte Statistik sein, die ich heute zitiere. Oder die letzte Regel. 5% meines ICPs, also meiner Zielgruppe oder meiner Zielkunden, muss man ja viel eher sagen, sind in einem kaufwilligen Zustand. 95% nicht. Aber wir konzentrieren uns alle und prügeln uns alle um die 5%. Wenn ich jetzt aus den Daten herauslese, was eigentlich die Beweggründe sind, dass die Leute überhaupt von den 95% zu den 5% geworden sind und damit dann auch mentalen Platz einnehme, da sprechen wir dann von Mental Availability und nicht nur Physical Availability, wie will dein Produkt kaufen, also gehe ich in den nächsten Einzelhandel und kaufst. Das Ganze dann eben kombiniere mit der NC Solutions Studie, die ich ja gerade zitiert hatte, ergibt sich dieses runde Bild von, wen muss ich erreichen, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Botschaft, auf welchem Kanal. Weil manchmal kann ich auch als B2B mit einer Entertaining-Botschaft auf einem eher Relaxing-Kanal à la Facebook ja die Leute auch schon mal damit etablieren, zu sagen, ah ja, damit könnte ich mich ja mal befassen. Da geht es aber noch nicht um die Aussage, kauf du. Und dann geht es nur darum, hey, ich kann voll nachvollziehen, dass du manchmal echte Rückenschmerzen hast beim Bodenverlegen. Damit haben wir uns auch auseinandergesetzt. Das sind irgendwie Methoden um. Und das ist ja ein Zustand, den Leute nach der Arbeit sich eher mit befassen würden. Vielen, vielen Dank für alle Handwerker. Ihr haltet diesen Laden am Laufen. Zurückzukommen zum Punkt Daten. Ja, und das sind nicht nur Daten, die du intern hast, sondern es sind auch Daten, die du extern hast. Weswegen ich zum Beispiel Messen auch noch hochgradig relevant finde. Weil ich dort eben mit Leuten in Kontakt komme, die vielleicht noch nie von mir gehört haben.
Und gleichzeitig sagst du natürlich auch, man sollte eigentlich versuchen, möglichst viele Kanäle auf einmal zu nutzen. Warum erhöht das für dich die Effektivität?
Viele ist vielleicht sehr populistisch gewählt.
Okay.
Aber auch wieder aus dem 95-5-Grund. Die 95% erreiche ich eben durch breitere kommunikative Maßnahmen. Und so haben wir das und das Problem gelöst. Damit haben wir das und das erreicht. Das sind also Darstellungen von Vorteilen, nicht von Features, sondern von Vorteilen oder von Weltverbesserungen, von Lösungen des Problems, das meine Zielgruppe ja theoretisch hat, wofür sie mich ja dann hoffentlich irgendwann kauft, durch mich erreichen kann. Die 5% bediene ich dann auf typischen Abverkaufskanälen. Und ja, davon ist natürlich auch Marketing Automation einer. Wenn ich die Leute so lange schon dann bedient habe und sie dazu bekommen habe, dass sie sich für meine Direktkommunikationsmaßnahmen, egal ob jetzt WhatsApp-Newsletter, E-Mail oder irgendwas anderes angemeldet haben, dann kriege ich sie da natürlich nochmal viel einfacher hinten rein zu sagen, ah ja, bei dem kaufe ich. Das ist dann diese typische Funnel-Logik, die übrigens auch ein wertvolles Modell ist, weil wir agieren nun mal in Entscheidungsräumen.
Jetzt sagst du ja, es erhöht die Marketing-Effektivität, das heißt, es muss eigentlich auch messbar sein. Was wir immer gesehen haben, wenn wir Attributionsmodelle oder Marketing-Mix-Modelle aufgebaut haben, ist, dass es sinnvoller ist, lieber dem Kunden dreimal die gleiche Werbung draufzuschießen, als drei verschiedene draufzuschießen sozusagen. Man könnte ja denken, das ist ja eigentlich wurscht, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein sozusagen, dann wird es effektiver. Heißt, ich bekomme eine höhere Conversion-Rate hinten dran. Jetzt hast du zwar rein technische Vorteile genannt oder praktische Vorteile, dass man eben auch an die 95% quasi rankommt, aber siehst du in deinen Datenanalyseprojekten auch mal wieder, dass sozusagen eine breite Nutzung von Kanälen letztendlich eine höhere Conversion erzeugt, also wirklich messbar auch ist?
Günstigere. Höhere Conversion-Rate kann auch bei effektivem Budgeteinsatz zu einer günstigeren Conversion führen, aber spitzes Targeting kostet mehr Geld, besonders im Digitalbereich. Deutet, allein wenn ich meine Targetierung vornehme durch mein Creative, und klar, für jeden ist zum Beispiel Radio nicht der richtige Kanal, weil ich bin nicht im B2C-Bereich unterwegs, aber auch da, je nach Radiosender kann, wenn meine Zielgruppe auch da wieder Handwerker zum Beispiel sind, Radio gehört, ne? Also wunderbar, kann ich ja mir auch mal Gedanken drüber machen. Also Wirkungskreis, wann wird das Medium, wann wird der Kanal, den ich bespiele, genutzt? Das ist ja genau, Jörg, das, was du gerade sagtest. Botschaft muss zu Kanal passen, gleichzeitig aber auch Kanal zu Botschaft. Und damit sehe ich das in meinen Daten. Ja, aber du kannst nicht von 0 auf 1 Million gehen, sondern musst es sukzessiv machen. Du brauchst ein gewisses Anteil deines Budgets, sag über den Daumen immer 25%, genau um dann solche Dinge auszuprobieren und zu testen. Und da ist es auch nicht damit getan, einmal ein Testbudget draufknallen und dann Halleluja, weil genau landen wir ja dann wieder bei dem Punkt Message Market Fit. Ich muss erstmal an dieser Botschaft und an diesem Creative basteln, dass er überhaupt dann zum mentalen Zustand meiner jeweiligen Zielgruppe auf diesem Kanal passt. TV ist da ein wunderbares Beispiel. Die Werbeblöcke rund um TV-Kanäle und deren Performance basiert ganz stark auf dem, was aktuell am Programm läuft. Wenn deine Werbemaßnahme, sagen wir mal, wir machen Verbrennerwerbung, werben aber auf einem Online-Medium zu Elektromobilität, dann wird, glaube ich, uns allen klar, wie das clasht, dass das nicht funktionieren kann. Wenn ich aber Elektromobilität auf der Seite bewerbe, dann passt es. Das heißt, das Werbeumfeld, und damit landen wir wieder bei diesem wunderbaren Wort Kontext, das heißt, langsam aufbauen. Und ja, fangt mit Direct-Response-Kanälen immer an, weil erstmal müssen wir Geld in die Kasse spülen. Aber es ist nicht mehr dieses typische Branding versus Performance, weil auch Performance erzeugt Brand und Brand erzeugt nun mal günstigere Performance. und dann langsam darauf aufbauend und erweitern, nachdem du verstanden hast, durch die Daten, die du selbst erhebst und durch die Daten, die du aus deinen Zielgruppen dann rausbekommst, was die Leute wissen wollen, was die Leute brauchen und warum und wofür sie dich nutzen.
Jetzt hast du eben gesagt, dass du immer empfehlen würdest, ein Viertel des Marketingbudgets quasi fürs Test and Learn zu verwenden. Ich kenne das selber von meinen Kunden hinten dran, wenn man da Dinge abzweigt oder einfach, wenn man schon mal eine Kontrollgruppe bildet, um halt mal eine Statistik zu erheben, dann sagen die immer, mach das bloß nicht, weil dann geht mir ja Potenzial verloren. Ist ja wahrscheinlich bei deiner Ansatz sozusagen auch. Viertel der Kohle, schmeiß sie mal in den Ring rein und guck mal, was funktioniert. Dann sagen alle so, Moment, ich möchte doch ein Viertel der Kohle lieber auf das Pferd setzen, von dem ich denke, dass es gewinnen wird. Wie offen sind denn Unternehmen aus deiner Sicht heraus für solche Testmodelle und wie gut sind Unternehmen darin, ihre Strategien in der Praxis regelmäßig anzupassen?
Sehr, weil auch dort gehe ich nicht von 0 auf 100. Auch dort kannst du langsam anfangen. Und das bedeutet, dass du zum Beispiel Geotest machst. Heißt, in einer gewissen geografisch beschränkten Region schalte ich einfach mal eine Werbeaktivität ab in einem definierten Zeitraum. Das lasse ich auch laufen über diesen Zeitraum, also abgeschaltet. Danach mache ich ihn wieder an. Und dann habe ich einen vor dem Testzeitraum, den ich mit dem Testzeitraum vergleichen kann und einen Postzeitraum, den ich damit auch nochmal vergleiche. Und dann wendet man zum Beispiel eine Difference-in-Difference-Analyse an, wo ich einfach Performance mal miteinander vergleiche und schaue, okay, wir wissen, in einem ähnlichen geografischen Umfeld hatten wir die und die Performance, wo diese Werbemaßnahme lief. Und dort, wo sie nicht lief, hatten wir zufälligerweise die gleiche. Was zeigt uns das? Jetzt, dass wir diesen Kanal ausmachen können. Oder wir merken, Halleluja, da ist die Performance runtergegangen. Wir machen ihn bitte wieder an und wir lassen ihn noch. Das ist ja noch nicht mal, dass ich dort dann 100% einfach dicht mache, sondern kann ja das Budget, was ich dort aktuell dann einspare, erstmal auf die anderen Regionen dann verteilen. In den meisten Fällen merken wir, nee, wir können je nach Kanal oder je nach Botschaft ja dann eher darauf verzichten oder sollten noch mehr reinknallen. Weil das, was du ja angesprochen hast, Multi-Touch Attribution, also Attribution, welcher Kontaktpunkt innerhalb der Kundenreise hat eigentlich welchen Wertbeitrag, also welches Vertrauen aufgebaut, Media Mix Modeling, was du ja auch angesprochen hast, zeigt mir eher den Gesamt, wo ich ja dann darauf achte, welchen Wertbeitrag hat ein einzelner Kanal in der Gesamtmixtur. Und wie gesagt, bei der Attribution schaue ich mir eher fast den einzelnen Wertbeitrag vom einzelnen Touchpoint.
Das ist ein schöner Ansatz, den du sagst, nicht hinzugehen und einfach mal das Geld irgendwo hinzukippen und zu gucken, ob es funktioniert, sondern eher da, wo ich das Geld hinkippe, einfach mal runterzunehmen, wieder raufzufahren und dann müsste ich ja eigentlich die entsprechende Delle sehen und kann darüber dann sofort sehen, ob es funktioniert. Und da, wo ich das Geld runterfahre, wie du gesagt hast, kann ich das ja auch in andere Bereiche investieren, sodass mir am Ende des Tages ich einen wunderschönen Test bekomme, wunderschönes Learning habe, ohne gleichzeitig aber irgendwelche Umsatzeinbußen, vor der ja immer alle Angst haben, letztendlich hinzubekommen. Da waren unglaublich viele schöne Sachen mit dabei. Da stelle ich ja mal die letzte Frage. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wenn sie für das Thema brennen und sich noch erweitern wollen? Was sind so aus deiner Sicht die essentiellen Dinge, die man da mitnehmen sollte?
Legt euer CRM, seid gute Freunde mit eurer Buchhaltung, weil die geben euch die Finanzzahlen und berechnet einfach mal dann ganz, ganz einfach, was kostet mich ein Kunde, nämlich anhand von, wie lange schätzen wir, wie lange der Entscheidungspfad ist, dass sich jemand dazu entscheidet, von uns Kunde zu sein. Das nehmen wir als einen Kostenblock und teilen das Ganze dann durch die jeweilige Anzahl zurückwirkend von Neukunden oder generell von Kunden oder Bestellungen ähnlich. Dadurch wissen wir ja schon mal, was kostet uns ein Kunde oder was kostet uns eine Bestellung. Und jetzt wird's fancy. Weil jetzt können wir nämlich anfangen, das Ganze auch mal zu zerschneiden, Slicing und Dicing, nach einzelnen Kundengruppen, einzelnen Segmenten. Und all das kann man in Excel machen. Dann kann man sich irgendwann hinstellen, Data Warehouse bauen und so. Aber pflegt euer CRM, beste Freunde mit der Finanzabteilung, weil die geben nur mal die Zahlen her und schmeißt Excel an und berechnet mal, was kostet euch ein Kunde.
Damit kann ich noch vielen, vielen Dank sagen. Die letzten drei Sätze sage ich auch jedes Mal aufs Neue. Von daher bin ich froh, dass ich jemanden gefunden habe, der auch bei Excel sozusagen ein Bruder im Geiste ist. Von daher vielen, vielen Dank, lieber Philipp.
Ich danke dir, Jörg. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Dir hat die Episode gefallen? Dann würden wir uns über deine Bewertung und dein Abo freuen. Gerne kannst du uns auch detailliertes Feedback über unsere Umfrage zukommen lassen. Den Link findest du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Mehr Gewinn mit Marketing Automation.